Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Heute aus aktuellem Anlass, es ist der 20. Dezember, unsere Geschichte aus der Reihe Inspirationsbaum. Sie heißt Der Weihnachts- und der Inspirationsbaum. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation im Obermarkt. Wenden wir uns zunächst dem Baum zu. Dem Baum, von dem Hermann Hesse dichtet: Bäume sind wie Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen weiß, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt Wahrheit. Sie predigen nicht Lehren und Rezepte, sie predigen um das einzige unbekümmert, das Urgesetz des Lebens. Soweit Hermann Hesse. In alten Zeiten war die spirituelle Bedeutung des Baumes weltweit eine Selbstverständlichkeit. Die Bäume galten als Mittler zwischen Himmel und Erde. Verwurzelt im Boden, stabil, bodenständig, doch ihre Äste recken sich nach oben, himmelwärts. Und der Wind in ihren Blättern, das Raunen in ihren Zweigen, künden von der wahren Realität der Dinge, von Göttern, Geistern, Dämonen und von unseren Ahnen. In germanischen, keltischen, indianischen und anderen Schöpfungsmythen kommt dem Baum eine tiefe spirituelle Bedeutung zu. Bäume sind heilige Wesen, Orte, in denen das Göttliche sich manifestierte, ja als Metapher für das Nicht-Sichtbare schlechthin. Sie sind unser eigener Stammbaum, von dem wir abstammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das scheinbare Absterben der Bäume im Herbst, ihr Verharren in der winterlichen Starre und ihre Wiedergeburt im Frühling zeigen den Kreislauf des Lebens auf. Heute interessiert in erster Linie der materielle Wert der Bäume. Was kostet ein Festmeter Holz? Welche Hölzer, fragt der Weltmarkt nagt. Und schon werden Jahrhunderte alte Tropenhölzer abgeholzt, schwindet Wald, das Erbe dieses Planeten. Aus abgestorbenen Bäumen besteht Torf, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl, Erdgas. In Hunderten von Jahrmillionen haben die Bäume der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen, den Kohlenstoff in ihren Bäumen eingelagert und damit langfristig diese Rohstoffe gebildet und haben den Sauerstoff wieder ausgeschieden. So betrieben die Bäume eine Umformung unseres Planeten, das, was die Wissenschaft heute Terraforming nennt. Sie schufen die Erde, wie wir sie kennen, einen Ort, an dem Tiere und Menschen atmen können. Die Bäume sind die wahren Schöpfer des blauen Planeten. Sie haben das Atmen, die Atmosphäre, die Sphäre, in der man atmen kann, geschaffen. Damit haben sie uns den Odem, den göttlichen Lebenshauch, gespendet. Vor dem Prozess des Terraforming hatte die Erde, wie der Mars, eine Atmosphäre, die zu etwa 95% aus Kohlendioxid und zu weniger als 0,2% aus molekularem Sauerstoff bestand. Heute befinden sich nur noch 0,03% CO2. Die Tendenz ist leider seit 200 Jahren wieder steigend, aber 21% Sauerstoff, O2, in der Luft. Von den Pflanzen zu den Tieren. In George Orwells Animal Farm ist der Esel das weißeste Tier. Und Orwell gibt auch eine Begründung. Esel haben ein langes Leben. Sie reden nicht viel, aber sie schauen sich alles genau an. Sie sehen, wie die Dinge sind. Wenn wir Menschen jemals so weit kommen, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Nennt man das Yadabuddha Jnana Dasana, was im Buddhismus gleichbedeutend ist mit Stromeintritt, der ersten Stufe der Heiligkeit. Esel mögen ein langes Leben haben, aber das Leben der Bäume ist ungleich länger. Sie stehen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, manche von ihnen sogar noch länger. Es gibt noch heute etliche Bäume, die bereits lebten, als der Buddha vor über 2500 Jahren auf der Erde weilte. Im Mythos von der Gelnhäuser Rupa, den man im Internet nachlesen oder anhören kann, habe ich diesen Gedanken aufgegriffen. Das vielleicht spirituellste europäische Volk waren die Kelten, deren Rest wir noch heute in der Bretagne, Asterix lässt grüßen, in Schottland, in Irland und bei den Bajuwaren finden. Ihr gesellschaftliches und religiöses Leben spielte sich unter Bäumen ab. Sie hatten ein großes Wissen über pflanzliche Heilmittel und ihre Priesterinnen und Priester waren die Druiden. Das Wort Druide leitet sich übrigens vom griechischen Wort für Eiche, Drus, ab. Und der Sanskrit-Ausdruck dafür ist Chakya. Das ist der Name des Geschlechtes des Buddha Shakyamuni, des Weißen aus dem Stamm der Chakya. Zurück zu den Kelten. Die Bäume waren für die Kelten das Tor zur Anderswelt, genannt Valhalla. Denn die Bäume verkörpern mit ihrem Lebenszyklus aus Abwerfen, Ausbilden von Blättern, Tod und Wiedergeburt. Ein besonderer Kultort der Kelten war der Baumkreis aus 21 Bäumen. Die Christianisierung Europas ging einher mit der Zerstörung des keltischen Erbes. Der Kampf gegen das Heidentum war ein Kampf gegen die Baumgottheiten der Kelten und Germanen. Auch in indianischen Schöpfungsmythen kommt dem Baum eine entscheidende Rolle zu. Es ist gerade so, als hätten diese alten Kulturen instinktiv verstanden, dass die Bäume es waren, die diesen Planeten formten, die Terraforming betrieben, die Schöpfer der Erde, wie wir sie heute kennen, waren. In vielen indianischen Mythen können die Bäume sprechen und geben ihr uraltes Wissen den indianischen Schamanen weiter. Auch die Botschaften des großen Geistes, Manitou, bekommen die Menschen durch die Bäume, die Mittler zwischen Himmel und Erde. Und in Afrika gilt der Baum selbstverständlich als Schattenspender, aber auch als Sitz von gestaltlosen Geistern und Dämonen. In Burkina Faso heißen die Schamanen zum Beispiel Titowolo, das heißt, der mit den Bäumen spricht. Kommen wir jetzt vom Baum zu Weihnachten. Dass das Weihnachtsfest ursprünglich nichts mit dem Christentum zu tun hatte, ist heute weitgehend allgemein bekannt. Der Geburtstag des Stifters der christlichen Religion ist ebenso unbekannt wie sein Geburtsjahr. Erst im Jahr 336 unserer Zeitrechnung hat die Kirche das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember festgelegt. Und es ging hierbei um eine Auseinandersetzung mit der im Untergang befindlichen römischen Staatsreligion, deren Festtag der 25. Dezember war, der Tag des Sol Invictus, der unbesiegten Sonne, also eine Wintersonnenwendfeier. Tatsächlich war die Wintersonnenwende ein in ganz Europa gefeiertes Fest. Mitten in der dunklen Jahreszeit wurde die Tatsache gefeiert, dass die Tage wieder länger werden. Ein neues Jahr mit einem neuen Fruchtbarkeitszyklus beginnt. Das Leben wieder zurückkehrt. Und Rückkehr heißt natürlich Anknüpfen an das Vergangene. Daher war das Wintersonnenwendfest auch immer verbunden mit Gedanken an Karma und Wiedergeburt. Bei uns in Hessen wurde damals die germanische Göttin Hel bei der Wintersonnenwende verehrt, eine Figur, die noch im Volksmärchen verehrt wird. Am bekanntesten ist sie als Frau Holle, die die in den Brunnen gefallenen und verstorbenen Kinder zur Wiedergeburt durch das Tor des Lebens begleitet und entsprechend ihrer guten und schlechten Taten mit Gold oder Pech überhäuft ins neue Leben treten lässt. Sie erscheint hier also als Göttin des Karma. Aber nicht nur in Rom, in Südeuropa und bei uns in Mitteleuropa wurde die Wintersonnenwende gefeiert, sondern auch im Norden, in den nordgermanischen Ländern, feierte man die Wintersonnenwende als Julfest oder Schülfest. Das heißt, ja, so heißt auch Weihnachten heute noch in den skandinavischen Ländern. Die geweihte Nacht, also die Nacht, die ankündigt, dass das Jahr neu beginnt, die Tage länger werden lässt, das Leben von neuem erwachen. Es mischen sich hier Vorstellungen von Fruchtbarkeit, Zyklus und Wiedergeburt. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Weihnachtsbaum zu sehen. Der Weihnachtsbaum wird erstmals im 16. Jahrhundert verwendet und ist seit dem 19. Jahrhundert wirklich populär. Der Weihnachtsbaum ist ein Baum, der auch im Winter nicht seine Nadeln verliert, der die dunkle Zeit übersteht. Der Baum steht für Leben. Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum, dichtete Goethe. Und tatsächlich beginnt man genau in dieser Zeit, zu Goethes Zeit, die Weihnachtsbäume mit goldenen und silbernen Kugeln zu behängen. Diese symbolisieren die Früchte des Lebens, unsere Verdienste. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, steht nicht nur im Korintherbrief. Denn tatsächlich sind Früchte, das Sanskritwort ist Vipaka, verwendet für das Ergebnis von Handeln. Und Handeln heißt auf Sanskrit Karma. Auch hier also die Symbolik, dass im neuen Leben, ins neue Jahr, das mitgenommen wird, was wir uns erarbeitet haben. Der Karma-Gedanke, den wir bereits bei der Göttin Hel sahen, verkörpert am Weihnachtsbaum. Sehen wir uns aber die Rolle des Baumes im Buddhismus an. Auch im Leben des Buddha erscheint an allen zentralen Punkten der Baum als Symbol. Die Geburt des Buddha vollzog sich unter einem Salbaum. Das ist ein Flügelfruchtgewächs. Buddhas Mutter fand bei der Geburt Halt an den Ästen dieses Bäumes und der Salbaum kehrt auch beim Tod des Buddha wieder. Der Erhabene verstirbt auf einer Bank unter zwei Salbäumen, von denen es heißt, sie hätten den sterbenden Buddha mit ihren Blüten überschüttet, obwohl es nicht die Jahreszeit dafür war. Der Buddha lebte in Wäldern und Mangohain, und wenn er über Meditation lehrt, dann sagte er zum Beispiel im Satipatthana Sutta: Da begibt sich ihr Mönche, der Mönch ins Innere des Waldes oder unter einen großen Baum. Das ist übrigens sicher ein sehr pragmatischer Ansatz, denn im heißen Indien spendet der Baum Schatten. So ist es nur logisch, dass auch die Erleuchtung des Buddha unter einem Baum stattfindet. Dem Bodhi-Baum, dem Baum des Erwachens. Noch heute sind der direkte Abkömmling dieses Baumes in Anuruddhapura in Sri Lanka und dessen direkte Abkömmling in Bodhgaya, also dort, wo der Buddha erleuchtet wurde, zwei der wichtigsten heiligen Stätten im Buddhismus. Blätter dieses Baumes befinden sich übrigens auch hier im Meditationsraum. Bäume als Symbol von Leben, von Schöpfung, von Erkenntnis und von Genealogie finden wir in allen Kulturkreisen. Im germanischen Raum steht die Weltenesche Yggdrasil als Axis Mundi, als Weltenachse, im Mittelpunkt. Sie steht für den germanischen Schöpfungsmythos und unter diesem Baum befinden sich der Tingplatz der germanischen Götter. Im nordgermanischen Raum in Schweden hat diese Rolle die Donareiche, wobei die germanische Gottheit Donar die hiesige Variante des buddhistischen Bodhisattva Vajrapani ist, über den ich vor einigen Wochen sprach. Bei den Turkvölkern hat die gleiche Rolle der Baitarek-Baum. Er steht für spirituelles Wachstum und Wiedergeburt. Kein Wunder also, dass in der neuen kasachischen Hauptstadt Astana der Baitarek-Baum dem ein Denkmal gesetzt wurde, nämlich das Wahrzeichen von Astana, der Baitarek-Turm, der diesem Baum nachempfunden ist. In seiner Spitze befindet sich eine Kugel von 22 Meter Durchmesser, die ein Ei symbolisiert, das der mythische Vogel Samruk legte. Der Turm symbolisiert den alten Glauben der Turkvölker an Wiedergeburt. An Wiedergeburt, Wachstum und Entwicklung. So habe ich es bei Wikipedia gefunden. Übrigens wurde dieser Turm vom Architekten Norman Foster konstruiert, der auch die Kuppel des Reichstags und den Commerzbank Tower in Frankfurt errichtete. Dem mythischen Weltenbaum begegnen wir übrigens auch im Christentum. Es ist dort der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott verbot Adam und Eva, von den Früchten dieses Baumes zu essen. Davon würden sie werden wie Gott, heißt es in der Bibel. Diesem Emanzipationsverbot des Alten Testaments steht das Emanzipationsgebot des Buddhismus gegenüber, für den der Bodhi-Baum, der Baum der Erleuchtung, steht. Läutere dich über den dreifachen Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit und werde vollkommen wie der Buddha. Aber auch an unseren Weihnachtsbäumen haben wir ein Symbol der Erleuchtung, nämlich Kerzen. Sie symbolisieren gleichzeitig die Überwindung der Dunkelheit, der langen Winternacht und die keimhafte Erleuchtung. Übrigens greift auch im christlichen Neuen Testament Jesus diese Idee auf. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis. So steht es im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Für Buddhisten bedeuten Kerzen ein Symbol für Erleuchtung. So heißt es in der Puja, der Verehrungspraxis der buddhistischen Gemeinschaft Triratna. Dem Buddha verehrend geben wir Kerzen, ihm, der das Licht ist, geben wir Licht. An seinem großen Licht entzünden wir ein kleines in uns, das Licht der Erleuchtung, das in unseren Herzen strahlt. Und in diesem Sinne verwenden wir hier in diesem Meditationsraum auch Kerzen und einen zugegebenermaßen etwas unkonventionellen Lichterbaum. Und diese Lichter im Dunkel der winterlichen Nacht knüpfen an das Fest der Wintersonnenwendfeier an, an das Fest des Sol Invictus, der Wiederkehr des Lichtes. Eine solche Lichtsymbolik finden wir in allen Emanzipationsbewegungen. Denken wir nur an das Lied der Arbeiterbewegung. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Da klingt eine ganze Menge darin an, wofür unser spiritueller Pfad steht. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das fängt schon damit an, dass Brüder nicht nur eine verwandtschaftliche Bezeichnung ist, sondern auch die Bezeichnung für Mönche, für spirituell Praktizierende. Und das Ziel Freiheit, das ist das Ende des spirituellen Pfades, steht hier in der Kette der Nidanas, an der Wand habe ich es angeschrieben, steht es an oberer Stelle, Vimutti, Freiheit. Und der Buddha sagte schließlich, so wie der große Ozean nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack von Vimutti, von Befreiung. Brüder zum Lichte empor. Mönche und andere spirituell Praktizierende gehen den Pfad zur Erleuchtung, zur Befreiung, aufwärts. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Das dunkle Vergangene ist die Welt des Samsara, des unerleuchten, unheilsamen Strebens, in dem wir uns doch immer wieder nur im Kreise des Hamsterrads des Lebens drehen. Dementsprechend leuchten die Zukunft. Unser aller Zukunft als spirituell Praktizierende ist das höchste Licht, Erleuchtung. Der Weihnachtsbaum ist geschmückt mit symbolischen Früchten, mit Vipaka, mit den Früchten unserer guten Taten. Diese Weihnachtsbaumkugeln gehen zurück auf die goldenen Äpfel der griechischen Mythologie, wo diese Frucht neue Jugend spendet. Doch zurück zur buddhistischen Baumsymbolik. Neben dem Baum der Erleuchtung gibt es für Buddhistinnen und Buddhisten einen zweiten symbolischen Baum. Das ist der Zufluchts- und Inspirationsbaum. Hier wird das Baumsymbol der Genealogie verwendet, um die verschiedenen Äste des Buddhismus, seine Hauptschulen und die wichtigsten Lehrer, aber auch mythologische Figuren darzustellen, die uns in unserem Erleuchtungsstreben inspirieren können. Der Inspirationsbaum ist Gegenstand dieser Vortragsreihe, die ich seit einem halben Jahr hier gebe. Über 14 dieser Gestalten habe ich in den vergangenen Wochen gesprochen. Heute ist der Baum selbst Thema meiner Erörterung. Das Symbolbaum, der Fruchtbarkeit symbolisiert, der spirituelles Wachstum fördert, und der Bodhi-Baum, der Baum der Erleuchtung, der ein Symbol für das Höchste ist, was ein Wesen erreichen kann. Buddhaschaft, Vollkommenheit, Befreiung. Sie sind wichtige Symbole der Befreiung, der Emanzipation des Menschen. Sie stehen für Wachstum und Entwicklung, die Bäume.